Im Iran gibt es so Datingstraßen, wo man Runde um Runde fährt. Und wenn du jemanden süß findest, dann lässt du dein Fenster runter und der andere im Zweifel auch oder die andere. Und dann schmeißt man sich so seine Nummern zu.
Ich hatte viele heimliche Dates. Einmal hat Bobo es mitbekommen und mich dann vom Date abgeholt.
Als Perserin in Deutschland will man irgendwie immer Perser daten, aber dann findet man heraus, dass die Perser in Deutschland irgendwie ganz anders sind.
Meine Großeltern wissen nicht, dass ich einen Freund habe, freuen sich aber darüber, dass mein Bruder eine Freundin hat.
Two Persians in a Pod. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarini.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pod, zu unserer vierten Folge. Ich bin Yassi.
Und ich bin Nahal.
Nahal, ich habe übrigens gehört, unsere Stimmen werden verwechselt.
Was?
Ja.
Irgendwie, aber ich finde, wir klingen gar nicht gleich.
Nee?
Nee.
Aber wir haben beide schon ziemlich tiefe Stimmen.
Und wir haben sehr schöne Stimmen.
Also vielleicht können wir alle mal einfach gemeinsam begrüßen, damit es egal
Okay,
ist.
bereit? Salam!
Salam! So, jetzt sind doch alle wach. Falls ihr euch gerade wundert, was für Sätze wir da gerade vor unserem kleinen Intro von uns gelassen haben, übers Dating, über Datingstraßen und Bobbers, die einen vom Date abholen. Wir haben auf Instagram euch gefragt, was ihr für Erfahrungen beim Dating mit Iranern oder beim Dating im Iran gemacht habt. Und das waren die Antworten, die da rauskamen. Wir mussten bei einigen sehr schmunzeln, sagen wir mal so.
Das stimmt, wir haben sehr viel gelacht. Danke dafür nochmal. Und ja, darum geht es jetzt in unserer vierten Folge, um das große Thema, wie funktioniert Dating im Iran, aber auch für uns, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, als Iranerinnen.
Ja, und die Inspiration waren quasi Fragen auch von unseren deutschen Freundinnen und Freunden, die in Bezug auf diesen Podcast gefragt haben, meine liebe Freundin Sophie zum Beispiel, wie man sich das vorstellen kann eigentlich im Iran, weil es gibt ja super viele Dokumentationen, Berichte, Artikel darüber, wie die Menschen im Iran leben, dass sehr viele Leute möglicherweise gar nicht ihre Freiheiten ausleben können, weil es halt ein, naja, restriktives Regime gibt. Es wurden Vergleiche gezogen zu Indien, ob das arrangierte Ehen sind, dann
Oder
alles.
Zwangsehen sogar.
Genau,
Ja.
genau. Und deswegen haben wir gedacht, sprechen wir heute mal darüber.
Und eine Sache können wir bestätigen: Dating im Iran ist auf jeden Fall ganz anders, als wir es hier in Deutschland oder in Europa kennen, ne?
Absolut.
Aber ich fange einfach mal an und erzähle, wie das oder was ich so für Erfahrungen gemacht habe mit Dating.
Na?
Ich bin ja hier aufgewachsen, beziehungsweise dann, ne, in den Dating-Jahren, wo man anfängt, sich zu daten, war ich hier in Deutschland. Und meine Eltern sind beide aus dem Iran. Und ich muss sagen, ich hatte eine lange Beziehung. Und auch vorher habe ich natürlich hier und da mal irgendwie Typen getroffen. Und meine Eltern wussten das und sie waren sehr, sehr locker damit. Also ich musste nie so viel heimlich machen, beziehungsweise dann, ne, als ich gesagt habe, hey, ich habe einen Freund, war es total okay. Natürlich war es meinen Eltern aber sehr wichtig, wer dieser Typ ist, was er macht, was seine Eltern machen.
Hauptsache, die haben ganz wenige Ansprüche, iranische Eltern. Hauptsache, der
Ja.
ist gut aussehen, dann hat er einen guten Beruf, seine Eltern haben einen guten Beruf, eine gute
Wohlhabend.
Ausbildung, wohlhabend. Dann soll er auch noch nett sein, höflich sein. Am besten soll er auch noch irgendwie was über unsere Kultur wissen. Ach ja, gar nicht so viele Ansprüche.
Nee, aber ich muss sagen, also mein Papa war immer so, der hat immer gesagt, nee, solange dich ein Mann gut behandelt und du dich wohlfühlst, dann ist es okay.
Süß.
Mega süß. Aber ja, also meine Eltern waren da echt immer easy, muss ich sagen, und haben mir das Leben sehr leicht gemacht. Und meine Großeltern, das ist immer das Allergeilste für mich, die wohnen beide im Iran. Aber die sind noch so, also meine Oma sagt immer, Und Nahol, du spesal Dori, also hast du einen Freund? Weil sie will, sie sagt immer, genieß dein Leben, solange du jung bist und solange du keine Verpflichtungen hast. Und so von wegen, ja, go, mach, enjoy. Und
ist das die Botox-Oma?
Das ist die Botox-Oma.
Hammer.
Mega geil und ich liebe sie dafür, weil es hätte ja auch sein können, dass die total streng sind und sagen, was, du datest dich oder du hast einen Freund, bevor du verheiratet bist, geht gar nicht. Und die sind aber gar nicht so. Und es gibt ja schon, also ich kenne das von einigen Leuten im Iran, die sind schon noch so. Also die haben dieses, ich sag jetzt mal, veraltete Mindset.
Also bei mir, ich bin leider größtenteils ohne Großeltern aufgewachsen. Deswegen kann ich da jetzt nicht so mitreden. Aber ich teile eigentlich deine Erfahrung. Also ich habe nie einen iranischen Freund oder
ich auch nicht.
Iranischen Typen gedatet. Und da ist dann tatsächlich der einzige Punkt so gewesen, wo so meine Tanten, aber auch meine Mama mal gesagt hat, warum denn nicht? Das ist doch alles irgendwie viel einfacher, weil der kennt die Kultur und ist vielleicht ein bisschen ähnlich und so. Und jetzt in den letzten Jahren, ich bin ja schon ein bisschen älter.
Ach Quatsch, Jassi.
Ich bin 30 jetzt, ist okay. Nein, aber so in den letzten Jahren tatsächlich so meine Tanten haben so dieses... diese Rolle übernommen, wo du jetzt sagst, so, das könnten so typisch Großeltern-Sprüche sein, so von wegen so, Jassi, warum hast du denn jetzt nicht mal endlich einen Typ und warum willst du nicht mal heiraten? Wir wollen eingeladen werden auf die Hochzeit. Ich habe letzte Woche mit meiner Tante gesprochen und sie so, Jassi, so richtig fordernd, wann heiratest du endlich? Ich so, Rolle schon, also Tante... So, keine Ahnung. Und da meinte sie auch so, ja, Hauptsache, der ist nett. Hauptsache, der hat ein bisschen Geld. Hauptsache, der ist ausgebildet, kommt aus einer guten Familie und sieht gut aus und so. Aber so sieht gut aus, muss ja für dich so sein.
Ja,
und
das stimmt.
So, ja, gar nicht wenig Ansprüche, ne?
Ja, mein Opa hat auch letztens gesagt, wann, natije bei meinem Midi, also wann bekommst du endlich Nachwuchs. Kinder, genau, Nachwuchs, dass ich noch deine Kinder erlebe. Und ich war so, ich brauche halt erstmal... ein Freund oder ein Mann.
Ja. Weg von uns.
Ja,
das
schnell.
Ist, glaub ich, schnell. Das ist, glaube ich, nicht so interessant. Es geht ja eigentlich um das Oberthema Dating. Und Dating im Iran spielt deswegen eigentlich auch so eine große Rolle, weil im Iran einfach prozentual so unglaublich viele junge Menschen leben. Also, wenn man es mit Deutschland vergleicht, einfach kompletter Unterschied. Ich habe Zahlen rausgefunden, 2020, also vor 2 Jahren, waren knapp 25% der gesamten Bevölkerung, und das sind auch über 80 Millionen, zwischen 0 und 14 Jahre alt.
Mhm.
Und ungefähr so 69% zwischen 15 und 64. Ah. Also eine krass, krass junge Bevölkerung.
Ja.
Ganz anders halt als hier in Deutschland. Und das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, der größte Teil dieser Bevölkerung ist ja auch in einem Alter, wo Dating eine Rolle spielt.
Mhm.
Aber so klassisches, in Anführungszeichen, Dating, wie wir das hier aus Europa, aus Deutschland kennen, ist halt eigentlich nicht erlaubt.
Ja, weil es gibt einen Grund. Seit der Revolution, also es gab 1979 eine Revolution im Iran und da herrscht quasi das Scharia-Recht. Das bedeutet, dass man nicht dieses offene, klassische Dating, was wir hier machen, also einen Freund haben, auf offener Straße zeigen oder zum Beispiel Homosexualität, das darf man da alles gar nicht. Ja? Also dann gibt es verschiedene Strafen, wenn das die Polizei oder die Sittenpolizei, dazu kommen wir später, wenn die das aber sehen auf offener Straße, dann gibt es zum Beispiel für Sex vor der Ehe Peitschenhiebe. Kannst du es glauben? Also du wirst einfach gepeitscht, weil jemand herausfindet oder petzt, dass du Sex vor der Ehe hattest.
Ja, und es ist ja noch nicht mehr nur, sag ich jetzt mal, Sex vor der Ehe, sondern sogar einfach dieses sich zusammen draußen zeigen, was für uns irgendwie alle normal ist. Einfach, du gehst auf ein Date mit einem Mann oder mit einer Frau und, weiß ich nicht, küsst dich, hältst Händchen, bist irgendwo zusammen. Im Iran ist es eigentlich tatsächlich so, dass sich Frauen und Männer nur zusammen draußen, sage ich jetzt mal, inniger zeigen dürfen, wenn man verlobt ist, das heißt normsat, oder halt mit diesem anderen Mann auf irgendeine Art und Weise verwandt ist. Und genau darüber habe ich ja auch mit meiner Cousine gesprochen, Nahal, weil wir haben ja heute in der Folge mal wieder einen Gast. Elika ist seit den 80ern nicht mehr im Iran. Sie lebt in der Schweiz, in Zürich und ist an der Uni Bern Lektorin für persische Sprache und Literatur. Und als wir über das Thema unserer Folge gesprochen haben, hat sie auch von ihrer Vergangenheit erzählt, wie es für sie damals war, als junge Frau, quasi gerade nach der Revolution und als das Thema Dating aufkam und sie in Kontakt mit der Sittenpolizei kam.
Vielleicht da muss ich ein bisschen vorholen, weil ich vor der Revolution in eine internationale Schule gegangen bin. Also im internationalen Gymnasium, wo Mädchen und Jungs gemischt waren. Und so haben wir eben abrupt diese Trennung erlebt, gleich nach der Revolution, dass Mädchen und Jungs plötzlich getrennt sind und dass sie sogar nicht nur in getrennten Schulen, sondern Schulausgang wurde bewusst zu unterschiedlichen Zeiten gemacht, damit man sich auch nicht nach der Schule überhaupt trifft. Und ja, aber natürlich konnte man die Jugendlichen nicht aufhalten. Also man hat trotzdem, man kannte sich und man war trotzdem in Kontakt und man hat sich halt so das, was man auch wie heute in einer Underground-Szene getroffen hat. Das heißt, die Partys liefen und wir haben uns trotzdem getroffen. Und wenn es eben so gekommen ist, dass man von einer Party unterwegs zu einem Party oder von einem Party oder sogar und einfach unterwegs in der Stadt vielleicht mit jemandem gesprochen hat, mit einem Jungs oder so, musste man riskieren, dass man plötzlich erwischt wird. Wie es mir auch selber passiert ist einmal, dass ein Auto an uns vorbeigefahren ist, was wir nachher gemerkt haben, dass das Auto eben dieser Sittenpolizisten gehört. Und da haben sie angehalten und haben uns je alleine auf die Seite geschoben und uns in ein Verhör genommen. Also natürlich musste man sagen, wer man ist und wozu man, warum man mit der Person des anderen Geschlechts eine Konversation geführt hat. Und das war natürlich, also von, wenn ich jetzt darüber zurückdenke, ist das recht harmlos, aber damals war überhaupt nicht so. Es war recht erschreckend und du konntest nicht wissen, was nachher passiert. Ich meine, wenn man irgendwo auch mitgenommen wurde auf die Polizeirevier oder was es damals als Pastoran galt, der Ort, wo diese Sittenpolizisten wie eben wir ein Polizeirevier hatten, dann war das keine lustige Idee. Ja, da mussten wir einige Fragen beantworten. Also wer die andere Person ist, warum man mit dem am Sprechen war, wieso kennt man diese Person? Und ich glaube, sie haben geschaut, ob man, ob die Sachen, die man erzählt hat, ob sie übereingestimmt haben.
Und hat man sich dann früher abgesprochen? Also bevor man sich getroffen hat, so was sagen wir gleich, wenn wir angehalten werden?
Eben, spätestens dann habe ich gemerkt, dass man das machen kann. Also, dass man im Voraus besser überlegen soll, was man nachher erzählt. Dass man vielleicht zum Beispiel Nachbarn ist oder dass man, also natürlich ja nicht preisgeben, dass man zusammen auf einer Party war, aber dass man halt ja in der gleichen Schule geht und Schulheft wollte man miteinander austauschen. Also so etwas Harmloses haben wir uns dann nachher überlegt, wie man das nächste Mal angeht.
Ja, auch du, Nahal, du hast ja auch deine Verwandten gefragt, wie das jetzt gerade im Iran so war.
Meine Cousine, die bis vor ein paar Jahren noch im Iran gelebt hat und dann zum Studieren hergekommen ist, die hat mir wirklich erzählt, wenn sie mal ein Date hatte, dann haben die sich immer vorher abgesprochen und dann hieß es, okay, wenn wir irgendwie gefragt werden, dann bist du mein Cousin. Ja. Oder dann haben die sich so Ringe angezogen, an quasi den Verlobungsring mäßig. Und dann hieß es, ah ja, wir sind verlobt. Und das kontrolliert ja dann keiner mehr. Also dann sehen die, ah cool, verlobt oder verwandt. Dann ist auch gut, dann fragt keiner mehr nach. Aber man muss sich vorher sowas überlegen.
Überleg dir das mal. Hier bist du so, ja, was machen wir für unser erstes Date? Gehen wir irgendwie einen Kaffee Park trinken? Ja. Gehen wir, weiß ich nicht.
Und am besten dann, wenn es gut läuft, Händchen halten oder küssen.
Ja.
Ey, das gibt's da nicht.
Und da muss man einfach so, ja, lass mal unsere Fake-Eheringe ansehen und uns treffen. Und was ich herausgefunden habe, wovon ich noch nie was gehört hatte tatsächlich, auch nicht von Verwandten oder so, Gott sei Dank, war eine Ehe auf Zeit. Und die hat auch etwas mit diesem, eigentlich mit dem schiitischen Glauben bzw. der schiitischen Kultur zu tun.
Ich habe es noch nie gehört.
Ja, ich auch nicht. Sireh heißt das anscheinend. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Aber im Iran, wir kommen gleich dazu, wie das überhaupt funktioniert, wenn man jemanden heiraten möchte. Aber es gibt eben auch diese Ehen auf Zeit. Das heißt, du kannst zeitlich befristet, und das ist eine halbe Stunde bis zu 99 Jahren, unglaublich.
Geil.
Kannst du eine Ehe schließen. Männer dürfen das übrigens auch, während sie mit einer Frau verheiratet sind. Frauen nicht. Bedeutet auch, dass natürlich sowas genutzt wird für Unterdrückung, für Sexarbeit teilweise. Denn im Iran ist das so, wenn du jemanden heiraten möchtest, musst du immer irgendwie ein finanzielles Gut mit einbringen. Im Iran ist es ja immer so, dass die Männer den Frauen etwas anbieten müssen. Das ist auch bei dieser Ehe auf Zeit so. Und deswegen gab es super viele Artikel, wo geschrieben wurde, dass diese Ehe auf Zeit auch ausgenutzt wird, um Frauen quasi zur Sexarbeit zu bringen, weil die aus welchen Gründen auch immer finanzielle Unterstützung brauchen oder in finanzieller Not sind und dann diese Ehen auf Zeit eingehen, um quasi Geld zu bekommen. Unglaublich. Und in dieser Ehe wird halt alles irgendwie festgehalten. Also die Länge der Eheschließung, wie hoch der Geldbetrag ist, den der Mann der Frau zahlen muss. Aber auch, und das finde ich so krass, die Anzahl irgendwie sexueller Begegnungen.
Boah, nee.
Unglaublich. Das sind jetzt, sage ich jetzt mal, glaube ich, extreme Beispiele, wie Dating auch laufen kann. Aber wie läuft das eigentlich ab? Ist eigentlich Rostegori, ne?
Genau, Rostegori heißt quasi Interesse an der Braut verkünden. Mhm. Und das ist so der Vorstep, bevor man sich quasi verlobt, ne?
Ja, eigentlich
schon. Kann man so sagen.
Ja, also sprich, ein Iraner, eine Iranerin, weil gleichgeschlechtliche Ehen sind dort nicht anerkannt. Also müssen wir auch gar nicht gendern in dem Fall. Ein Iraner, eine Iranerin lernen sich kennen und merken, wenn sie irgendwie Dates haben, dass es auf was Ernstes hinauslaufen soll. Oder sie wollen einfach einander näher kommen und dann müssen sie ja heiraten, weil es einfach nicht anders erlaubt ist. Per Gesetz.
Ja.
So, wie das in Realität abläuft.
Das ist anders, manchmal aber ja.
Aber grundsätzlich muss es dann eigentlich so sein, dass ein Mann Rostegori macht, also Interesse an der Braut verkündet. Übrigens, Frauen sind ab 13 Jahren im Iran heiratsfähig. Auch unglaublich.
Heutzutage, das finde ich halt krass, ne? Meine Oma hat auch mit 13 oder 14 geheiratet damals. Oh. Ja. Aber heutzutage immer noch, das finde ich krass.
Ja.
Na gut.
Jedenfalls bei diesem Rostegori kommt der Mann, aufgepasst, mit seiner Familie, also Eltern, zu der potenziellen Frau und ihrer Familie. Und man wird einander vorgestellt, man lernt sich kennen, alles schön und gut, es wird Tee getrunken, Süßigkeiten gegessen, ne? Aber in diesem Kennenlerngespräch wird auch knallhart verhandelt. Und sowas, was wir eigentlich als Ehevertrag kennen würden.
Ja.
Und ein ganz, ganz großer Aspekt, der da verhandelt wird, ist das sogenannte Mehri. Also der Geldanteil, wie jetzt eben gerade schon bei der Ehe auf Zeit angesprochen, der vom Mann bzw. der Familie des Mannes, der Familie der Frau angeboten wird. Und dieser Geldanteil ist jetzt nicht irgendwas, was der Mann einfach mit in die Ehe bringt, sondern das ist der Geldanteil, der Frau zustehen würde, wenn sich die Ehe auflösen würde.
Mhm.
So, und jetzt ist es so, und ich habe tatsächlich auch aus einem Bekanntenkreis kürzlich gehört, dass diese Verhandlungen auch teilweise sehr, sehr krass ablaufen. Das heißt, wenn ein Mann und seine Familie der Frau und ihrer Familie zu wenig bieten, ist das erstens respektlos, wird das gehandelt. Und es kann halt auch sein, dass die Verhandlungen scheitern. Also, dass die Familien, dass die Eltern, sage ich jetzt mal, nicht übereinkommen und es dann so ist, dass die Eltern zum Beispiel von der Frau sagen so, nee, du kannst diesen Mann nicht heiraten, weil der bietet uns zu wenig Geld. Keine Ahnung, wir wollen 10 Goldmünzen haben und die bieten aber nur 5 und wir kommen da nicht überein und dann kannst du eigentlich nicht heiraten.
Aber meistens ist es ja auch so, dass wenn man einen potenziellen Verlobten oder eine potenzielle Verlobte in Sicht hat, dass es im Iran schon wichtig ist, dass die von einer, ich sag jetzt mal, von einem Niveau, von einer Klasse, weißt du, was ich meine? Von einer Gesellschaftsschicht kommen. Das heißt, dass die Geldbeträge ja relativ dann gleich oder die Familien sich einig sein müssten.
Müssten, aber es kann auch
gibt sein, auch dass anders, es, klar.
Dass es nicht so ist. Oder vielleicht, stell dir mal vor, dann kommt da jemand, in den du total verliebt bist und der kommt mit seiner Familie und dann verstehen sich irgendwie die Mütter irgendwie nicht. Und
Streit.
Keine Ahnung, streiten oder so.
Ja.
Und dann kannst du diesen Mann nicht heiraten. Das ist einfach so krass. Also worüber man sich alles Gedanken machen muss.
Ja. Und noch ein Fun Fact. Bei so einer Rostegorie ist es so, dass die potenzielle Verlobte dann Tee bringen muss. Also sie, die zukünftige, hoffentlich zukünftige Braut, muss dann ihrem Typen und seiner Familie Tee bringen. Und sie muss das dann einschenken und dann der anderen Familie rübergeben.
Mhm. Und dann wirst du geprüft.
Ja, genau.
Wie gut du Tee machst.
Immer so, Chai-Bierin, da halber jetzt Chai-Bierin.
Warte mal, musstest du
auch
noch Rostegorie machen?
Nee, aber wenn meine Cousine oder so mich verarschen bei sowas, dann muss ich Choi holen.
Okay. Ich wurde bisher noch nicht zum Choi machen geschickt, muss ich ehrlich sagen. Aber Nahol, du hast doch auch noch junge Verwandte im Iran, oder?
Nee, also hatte ich bis vor ein paar Jahren, wie gesagt, meine Cousine, aber die sind alle jetzt eigentlich aus dem Iran weg.
Echt? Weil ich habe noch sehr, sehr viele so Großcousinen und Großcousins.
Ja.
Ich habe mich bei denen erkundigt, wie das so tatsächlich abläuft. Weil das, was wir jetzt gerade so erzählt haben mit Rostegorie, Sire, diese Ehe auf Zeit und so, das ist natürlich alles, klingt alles super streng. Aber die Realität, und ich habe mich wirklich erkundigt jetzt die letzte Woche, scheint eine komplett andere zu sein. Also vielleicht ist es dann im Endeffekt doch gar nicht so anders als bei uns in Deutschland. Also, I don't know. Weil weißt du, was ich gehört habe?
Hm?
Also, was wir als Uni so, boah, nervig, ich gehe vielleicht zur Uni, muss lernen und so ansehen, ist für junge iranische Menschen der Hotspot, was Dating angeht.
Ja gut, da lernt man sich kennen, ne?
Da lernt man sich kennen.
Krass.
Weil, du musst dir vorstellen, die sind vorher in ihren Schulen natürlich getrennt per Geschlecht.
Stimmt, stimmt.
Das heißt, du gehst, bis du, keine Ahnung, 19, 20 bist, entweder nur mit Frauen auf eine Schule oder nur mit Männern.
Mhm.
So, und wenn du jetzt hetero bist und auf das andere Geschlecht stehst, ja, dann lernst du die halt nicht kennen. Außer es sind halt, ne, natürlich irgendwie Familienfreunde und so weiter. Aber in der Uni, hat mir eine Verwandte erzählt, ist so der erste Augenblick, wo du das andere Geschlecht irgendwie noch mal intensiver kennenlernst, weil ihr zusammen studiert, weil ihr zusammen Zeit verbringt und so weiter. Und an der Uni selbst, meinte sie so, ist wie so eine krasse Parallelwelt.
Oh Gott.
Ja.
Da werden dann auch bestimmt so Nummern ausgetauscht und ne, heimlich zugesteckt und so.
Nicht nur Nummern ausgetauscht.
Oh mein Gott.
Was sie mir erzählt hat. Es wird getrunken, es werden Partys gefeiert, es wird sogar noch mehr gemacht als nur zusammen gefeiert. Und dass super, super viele junge Menschen im Iran sich natürlich auch irgendwie am westlichen Bild der Liebe bzw. des Datings orientieren. Und dass das dann halt da in der Uni das erste Mal so richtig aufgelebt wird. Dass auch Menschen, die vielleicht aus einem sehr konservativen Haushalt gekommen sind, irgendwie ihr Kopftuch ein bisschen lockern.
Okay,
ne? Plötzlich auch dann mit Männern oder Frauen reden, also mit dem anderen Geschlecht. Und dass die dann einfach Zeit miteinander verbringen und denen vielleicht irgendwie einfach ein ganz neuer Horizont aufgezeigt wird. Und dann es auch wirklich so abläuft, so ein bisschen, wie wir das bei uns kennen. Also,
aber daran merkt man ja auch schon wieder, wenn es irgendwie per Gesetz verboten ist, dann holen sich die Menschen ihre Freiheit irgendwie anders zurück.
Absolut.
Und dann halt durch heimlich Tuerei.
Ich habe auch Berichte gelesen über die Sittenpolizei tatsächlich, über die wir eben gesprochen haben. Und viele sagen und auch viele meiner Verwandten haben gesagt, dass diese Sittenpolizei natürlich ein Thema ist im Iran. Aber in Sachen Dating sind es viel, viel mehr andere Menschen, andere ZuschauerInnen, die irgendwie junge Menschen dann anmachen auf der Straße und sagen so, warum fasst ihr euch an oder warum küsst ihr euch? Und dass die Sittenpolizei ganz, ganz oft einfach umgangen wird, indem man sich in irgendwelchen heimlichen Hotspots trifft, wie zum Beispiel einer bestimmten Brücke in Teheran, die ganz oft in Berichten erschienen ist, oder auch dem Gebirge, also in den Bergen vom Iran und auch um Teheran herum, also um die Hauptstadt herum, sind ja super viele so Wanderwege und Gebirge. Und da werden dann halt oft auch Partys gefeiert, es werden Drogen genommen, Alkohol konsumiert, all
Was
das.
ja alles verboten ist eigentlich.
All das, was verboten ist, holen sich die Menschen dann noch krasser, würde ich sagen, teilweise als hier in Europa zurück.
Mir wurde auch mal erzählt, dass heimlich, es werden so Touren in die Wüste angeboten mit einem Rave. Also wirklich, dass man dann mit einer jungen Gruppe im Bus losfährt, die ganze Nacht durchfeiert in der Wüste und am nächsten Morgen wieder zurückfährt. Aber so richtig krass.
Ja, und da lernen sich die Menschen dann halt auch kennen, ne? Und fangen dann vielleicht an, sich heimlich zu daten. Und was man vielleicht auch dazu sagen muss, dass so Social Media, also sowas wie Facebook, WhatsApp, ist eigentlich im Iran auch verboten. Also diese ganzen Services sind eigentlich gar nicht erlaubt und eigentlich gar nicht zugänglich über das normale Netz, aber ungefähr jeder junge Mensch hat da so einen VPN-Zugang, der das möglich macht, dass
Ist
sie
echt
halt dann
so.
auf Instagram unterwegs sind und sich da schreiben. Und ich glaube, so Dating-Apps sind ja auch auf eine Art und Weise jetzt irgendwie the new thing im
Ja, darüber habe ich
Iran.
auch gelesen. Aber was ich also richtig skurril finde, es gibt so eine staatliche Dating-App, weil natürlich sowas, wie wir
Was?
hier kennen, ja, so wie Tinder oder Bumble, was wir hier benutzen, ist natürlich sowas von nicht erlaubt. Aber vom Staat gibt es eine App, die heißt Hamdan. Und damit will quasi die Regierung die Geburtenrate wieder ankurbeln, sage ich jetzt mal, und dafür sorgen, dass eben außereheliche Sex nicht stattfindet. Und also, weil, ne, Nummern austauschen etc. ist ja so tabu. Und dadurch, dass dann die Menschen, die sich da anmelden, Profile anlegen mit Adresse, mit Name, mit, ne, alles, was es so an,
Wünsche.
genau, was es so an Facts gibt, haben die dann quasi so ein bisschen die Kontrolle. Und ja, haben jetzt die App gemacht, dass sie kontrolliert quasi Mann und Frau zusammenbringen und dafür sorgen, dass eine Ehe entsteht und Kinder gezeugt werden. Krass, ne?
Wahnsinn, aber warum denn die Geburtenrate? Also es sind doch so viele junge Menschen schon da.
Ja, aber anscheinend ist es so. Also ich habe bei der Deutschen Welle die Nachrichtenseite gelesen, dass zum Beispiel 1971 lag die Geburtenrate bei 6,6 Kindern pro Frau, sage ich jetzt mal, pro Familie.
6,6.
Und das beste Beispiel, meine Eltern beide haben jeweils vier oder fünf andere Geschwister.
Stimmt.
So.
Und
Und
mein Bruder
heute, ja, und ganz viele eigentlich, die meisten, eine Generation über uns, die ich kenne,
auch.
haben eben so viele Geschwister. So, und dann 2011, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber ne, 2011 war so the newest Auswertung, sage ich jetzt mal, ist die Geburtenrate auf 1,8 gesunken pro Frau.
Tja, das, was so in Europa als normal angesehen wird,
Genau,
ne?
hier ist es ja, dass man zwei, höchstens mal drei Kinder hat, ist so okay.
Wenn du 4 Kinder hast, bist du schon so, hör mal, das ist
Ja,
aber viel.
genau. Und deswegen hat die Regierung halt Angst, dass es bald keine jungen Leute mehr gibt da. Was ich auch interessant finde, und darüber haben wir eben schon geredet, dass es in dieser App keine Profilbilder gibt. Ja. Like what? Stell mal vor, Tinder besteht hier nur aus 5, 6 Bildern, die man sich anguckt und demnach bewertet, ob es einen Swipe nach links oder rechts gibt.
Tja, im Iran ist das anders. Es gibt keine Bilder. Und so witzig, ich habe in einer Dokumentation gesehen, da hat eine Vertreterin dieser Apps, beziehungsweise diese Verkupplungsagenturen, die es da auch gibt, auf Basis dieser App so gesagt, so nee, wir möchten keine Fotos erlauben, weil dann kann ja jeder mit Photoshop sich auch anders retuschieren.
Oh mein
und
Gott.
Dann entspricht das ja gar nicht der Realität.
Well, ich sag nur Filter.
Ja. Ja, ja, gut, das stimmt natürlich, aber Wahnsinn, oder?
Ja.
Also auf der einen Seite, also meine Cousine bzw. Großcousine, mit der ich gesprochen habe über ihre Erfahrungen so in der Uni und was sie so mitbekommen hat von Freunden und Freundinnen, die meinte, es ist natürlich bei allen unterschiedlich. Aber dass man das schon so sehen kann wie eine Parallelgesellschaft, weil du hast diese unglaublich junge Bevölkerung, die eigentlich viele natürlich Bock haben, irgendwie zu daten, einander kennenzulernen, zu feiern, auszugehen. So, du hast diese ganzen Bedürfnisse und auf der anderen Seite eigentlich so eine Regierung oder ein Regime, die alles verbietet, was eigentlich so der Natur von jungen Menschen entspricht. So, und dann wird sich halt geholfen. Entweder dadurch, dass man es halt auf der Uni macht, wo ja sowieso klar ist, dass man mit Frauen und Männer miteinander quasi Zeit verbringen müssen, wegen der Uni. Oder man macht es dann halt wirklich so durch in Anführungszeichen verbotene Sachen wie VPN-Zugang und dann auf Social Media in die DMs sliden. Oder eine Sache, die wir ja ganz am Anfang erwähnt haben, die ja auch Teil eurer Einsendung war ja diese Datingstraße im Iran. Also vom Prinzip, ich fahre rum mit dem Auto, sehe jemanden, den ich süß finde und gebe ihm oder ihr meine Nummer und der Gegenüber halt auch. Und ich glaube, das müssen wir nochmal erklären, weil es gibt tatsächlich bei Google Maps Straßen in Teheran zum Beispiel, die manchmal komplett rot angezeigt werden. Nicht, weil so viel Stau wegen Berufsverkehr in der Millionenstadt ist, sondern quasi Datingverkehr. Das Ganze nennt sich Door-Door und auch das hat Elika mir erklärt.
Also das Phänomen Door-Door kommt vom Verb Door-Zadan und das heißt eigentlich wie eine Runde drehen. Und das ist, was jetzt seit einigen Jahren so ein Lieblingshobby von vielen jungen Personen geworden ist, weil, wie du das ja auch weißt, man hat ja nicht die Gewohnheit zum viel zu Fuß gehen. Es hat sich so etabliert, dass man einfach mit schönen Autos, meistens natürlich von den Eltern oder von einer anderen Person, auf Straßen, wo irgendwie besonders beliebt sind oder so ausgeviertelt sind, herumgefahren ist. Und dann ist es wie ein Sehen und sich sehen lassen. Also man fährt einfach dort langsam oder plötzlich auch, wenn es eine Autostraße ist oder wie sagt man, eine Stadtautobahn, wie diese große Straße in Teheran sich nennen. Es kann sein, dass man plötzlich, wenn zwei Autos einander interessant finden, beziehungsweise die Fahrer von denen oder die Leute, die im Auto sitzen, dass sie plötzlich stillstehen auf diesem Autobahn. Und natürlich dementsprechend mitten auf der Autobahn. Und dann entsteht natürlich eine lange Schlange hinten. Und wenn man in so einer Schlange steht oder wenn man so in so einem Verkehr stecken bleibt, weiß man, wenn es eben nicht Arbeitsverkehr ist, wenn es eben nicht der normale Rush-Hour ist in Teheran, dann weiß man, dass es sich wahrscheinlich um Door-Door handelt. Und die Orte, die Straßen, die zu Door-Door sich eignen, sind auch bekannt. Sie sind meistens rund um, weiß nicht, Parks oder Coffeeshops, wie eben auch wie diese Orte, wo Mädchen und Jungs sich treffen, also die nach westlichem Art Kaffeehäuser, wo man nicht traditionellen Getränk wie Tee bekommt, sondern allerlei Kaffeegetränke. Und dort
lieben Kaffee.
Richtig. Und ja, so beginnt eine Beziehung. So können sie sich schreiben und vielleicht das nächste Date abmachen und so weiter. Aber um so etwas zu erfahren, muss es natürlich ein Ort sein, wo man sich trifft, wo man denkt, okay, diese Person gefällt mir, ich will die Nummer geben oder holen. Und das ist eben in den Kaffeehäusern oder rund um Kaffeehäusern, während man im Auto sitzt und eben, das heißt Dor-Dor.
Und ist es dann so, dass auch da diese sogenannte Sittenpolizei auch rumfährt? Oder ist es mittlerweile so, dass sie das einfach durchgehen lassen?
Gut, ich bin natürlich nicht mehr so direkt im Bild, weil es ja einige Jahre her ist. Aber was ich, also ich kann mir vorstellen, dass überhaupt das Ganze im Auto sitzen und jemanden ansprechen oder Nummern gleich durchs Fenster auszutauschen, ist auch schon ein Manöver, damit er sicher ist, damit du auch schnell auch wieder wegfahren kannst. Aber ich kann mir vorstellen, falls es an einem beliebten Ort ist und vor allem, wenn dabei, wenn du die Nummern austauschst, wenn du selber etwas verdächtig aussiehst, also verdächtig meine ich, wenn dein Hijab nicht oder dein Kopftuch nicht richtig sitzt oder deine Kleider nicht ganz genau entsprechen, dass du vielleicht, es könntest auch darauf angesprochen sein. Aber die Taktik ist gut, weil man eben auch schnell auf Gas legen kann und weg, vom Fleck weggehen kann.
Und weg. Ja. Merci, Elika June. Sehr, sehr spannend.
Ja, bitte, bitte. Sehr gerne geschehen.
Ja, Yassi, das war einfach schon die vierte Folge. Krass, ne?
Two Persians in a Pod ist jetzt 8 Wochen alt.
Oh, unser Baby.
Unser Baby.
Ja, danke auf jeden Fall an diejenigen, die uns auf Instagram ihre Dating-Erfahrung geschickt haben. Wir fanden es sehr interessant.
Und sehr witzig auch.
Ja, das stimmt.
Musste sehr laut lachen einmal. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt auch was gelernt durch diese Folge. Und was ich übrigens jetzt abschließend nochmal sehr, sehr witzig fand, was ich eigentlich gar nicht erwähnen wollte, aber es gibt so krasse Seiten, auch hier in Deutschland, so, wie lerne ich eine persische Frau kennen?
Was?
Was muss ich beachten? Die persischen Frauen sind irgendwie total zuvorkommend. Sie lieben Schminke. Sie sind nicht streitsüchtig. Aber auf der anderen Seite sehr, sehr eifersüchtige Frauen. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, so wirklich
Klischee.
So wirklich so Guides.
Oh mein Gott.
Wie date ich persische Frauen? Unglaublich.
Die auf uns natürlich nicht zutreffen.
Natürlich nicht.
Also Leute, danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Chodafes.
Chodafes.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.